Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe Wiesbaden, alle drei Monate Samstag, 17 bis 18 Uhr. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute wieder ganz besondere Gäste vorstellen können, nämlich Christine Tauch von Masterpiece sowie Turki Al-Yusuf und Mohamed Mahmoud. Herzlich willkommen. Was Masterpiece ist und was darunter zu verstehen ist, werden Sie später erfahren, wenn unsere Gäste sich Ihnen selbst vorstellen. Zunächst aber nochmal, wer hier im Studio ist. Am Mikrofon zurzeit Gisela Sauerwein.
An der Technik Ute Hellwig.
Und unsere Gäste.
Christine Tauch, hallo.
Turki Al-Yusuf, hi.
Mohamed Mahmoud.
Dankeschön. Beginnen möchten wir mit Turki Al-Yusuf. Turki, Sie sprechen heute nicht zum ersten Mal vor Publikum, denn Sie haben sich beteiligt an dem Projekt Warum wir hier sind, Reisegeschichten aus unserer Welt. Was ist das für ein Projekt und was genau haben Sie da gemacht?
Also das ist ein Projekt, das die Flüchtlingsgeschichte weitererzählt. Also der Buch heißt Warum wir da sind. Warum wir hier sind eigentlich. Und da ist unsere Geschichte. Also wir sind Freunde und wir haben zusammen geschrieben. Und ja, ich habe an diesem Projekt teilgenommen, damit ich also die Geschichte, meine Geschichte weiter teilen. Ne?
Erzählen kann.
Weitererzählen kann, genau.
Wer ist noch an dem Projekt beteiligt? Sie haben gerade gesagt, wir sind zusammengekommen. Also ich darf sagen, Turki, Sie kommen ursprünglich aus Syrien.
Ja.
Und die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, woher kamen die?
Also manche kommen auch aus Syrien, manche kommen aus Somalien, aus Afghanistan und ja.
Und die alle hatten das Bedürfnis, in irgendeiner Form aufzuschreiben, wie es ihnen auf der Flucht ergangen ist und eben auch hier, halt, warum wir hier sind. So hören wir doch zunächst einmal eine Passage aus dem Text, den Sie geschrieben haben, Erste Schritte.
Ich war 6 Jahre alt und saß neben dem Kamin in dieser Winternacht, inmitten einer seltsamen Ruhe. Neben mir flüsterte mein älterer Bruder in meine Mutter Ohr, aber so laut, dass ich es hören konnte. Mutter, ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Die Jungen sagen, dass die Armee in unsere Richtung kommt. Gestern haben viele Gebäude in der Nachbarstadt gebrannt. Meine Mutter sah zu mir herüber und machte eine besänftigte Geste. Sie blickte meinem Bruder in die Augen und sagte leise, ich bitte dich, mein Sohn, sprich nicht so hier. Dein Bruder ist noch ein Kind und muss das nicht hören, sonst bekommt er Angst. Aber es war schon zu spät. Ich hatte ihn ja schon gehört. Um meine Mutter nicht zu beunruhigen, täuschte ich vor, ich hätte es nicht gehört. Das änderte nichts daran, dass ich besorgt und ängstlich war. Nicht nur meinetwegen, sondern besonders wegen meiner Mutter und meines geliebten Bruders. Allerdings ließen die Angriffe uns wenig Zeit vor solche Gedanken. Schon kurze Zeit später begann ein Bombardement, wie ich nie zuvor eines erlebt hatte. Ohne Pause, ohne Kontrolle. Raketen fielen auf Wohnhäuser, auf Zivilisten. Sie fielen auf uns herab wie Regen, der auf die Erde fällt. Ich konnte es nicht ertragen. Mein Panik war groß und ich begann in Todesangst zu weinen. Ein paar Minuten später war es wieder so still, als hielte die Stadt den Atem an. Wir saßen erstarrt in unserem Zimmer und wagten nicht, uns zu bewegen. Und plötzlich gab es einen ungeheuren Krach, ganz in unserer Nähe. Ein Geschoss war neben unserem Haus eingeschlagen. Unsere Fenster explodierten. Das Glas spurte wie ein Springbrunnen in alle Richtungen. Splitter flogen zu uns herein und mein Bruder wurde verletzt. Alles war voller Blut und er schrie vor Schreck und Schmerz. Ich konnte nicht reagieren, denn ich hatte einen Schock. Und meine Mutter umarmte uns beide während dieses bisher schlimmsten Moments unseres Lebens. Ich hatte jedes Gefühl verloren und konnte überhaupt nichts tun. Als der erste Schock vorbei war, stellten wir fest, dass mein Bruder glücklicherweise nur einen Splitter in seiner Hand hatte und die Wunde nicht so schlimm war. Meine Mutter reinigte die Wunde, goss starken Kaffee darüber und bandagierte sie. In ein Krankenhaus zu gehen war illusorisch, zum einen wegen der Gefahr, von Bomben oder Heckenschützen getroffen zu werden. Und zum anderen, weil die Armee von Al-Assad auch die Kliniken und Hospitäler bombardierte und weitgehend zerstörte.
Türki, die Geschichte ist in der Ich-Form geschrieben. Ist das Ihre Geschichte?
Eigentlich nein, aber das ist eine Geschichte von einem Kind, die ich kenne. Und das ist eine reale Geschichte.
Sie haben die Geschichte auf Deutsch geschrieben. Haben Sie sie auch in Ihre Muttersprache übersetzt?
Eigentlich nicht. Ich habe direkt auf Deutsch geschrieben, aber wurde mir geholfen vom Sprachpartner. Ich grüße Sie also.
Also auch von Leuten von Masterpiece.
Genau, genau.
Marlies. Wenn ich was dazu sagen kann, genau, die Sprachpartnerin ist Marlies Knoke. Liebe Grüße, liebe Marlies. Die hat nämlich einen großen Beitrag geleistet, aber natürlich nicht nur bei dieser Geschichte. Alle Geschichten hatten, also alle Autoren hatten einen Sprachpaten oder eine Sprachpatin mit dabei für die ja, korrekte Form des Deutschen.
Ja, das merkt man beim Lesen. Da käme man gar nicht auf den Gedanken, dass ein Mensch, der gar nicht hier geboren ist, diese Geschichten geschrieben hätte. Das war wirklich verblüffend. Kennt Ihre Familie in Syrien diese Geschichte?
Ja.
Also Sie haben es Ihnen erzählt, Sie haben berichtet, dass Sie geschrieben haben und haben auch von dem Inhalt berichtet.
Also nicht ganz. Ich habe nur sie gesagt, dass ich in einem Buch teilgenommen habe und dass ich eine Geschichte geschrieben habe. Aber über was, die wissen nicht.
Das wissen die nicht. Ja. Haben auch nicht danach gefragt, worüber.
Also nein.
Seit wann schreiben Sie? Haben Sie erst hier angefangen zu schreiben?
Also nein, seit ich in 10. Klasse bin.
Klasse war, ja. Also schon in Syrien,
ja, genau.
Haben Sie geschrieben. Was haben Sie da geschrieben?
Also ich habe Gedichte auf Arabisch geschrieben, aber manche sind noch dabei, manche sind nicht dabei. Also habe verloren.
Verloren. Auch nicht auf der geistigen Festplatte mehr vorhanden, sodass Sie ein Gedicht aufsagen könnten?
Nein, leider.
Nein, jetzt nicht. Schade. Werden Sie auch... Sie haben ja gesagt, das sei die Geschichte eines Kindes, die wahre Geschichte eines Kindes, das Sie kennengelernt haben. Werden Sie auch Ihre eigene Geschichte aufschreiben?
Ja, vielleicht in die Zukunft schreibe ich mal meine Geschichte.
Ich verstehe jetzt, dass es für Sie im Augenblick sehr schwer ist, Ihre eigene Geschichte, die eigene Fluchtgeschichte aufzuschreiben. Da muss man zu viel von seinem Innersten preisgeben und das ist oft schmerzlich.
Ja genau, also ich kann meine Emotionen nicht rausholen, also ich brauche noch Zeit, bis ich also das vergesse, dann werde ich das schreiben, aber jetzt Schmerz, kann nicht.
Schmerzt, genau. Ja. Man braucht eine gewisse Distanz. Im Augenblick müssen Sie ja hier Ihr Leben organisieren und können sich nicht überwältigen lassen von dieser schrecklichen Vergangenheit. Ja, ja, sehe genau. Ich das so richtig?
Ja, ja, genau. Ja.
Wie lange leben Sie schon in Deutschland?
Also seit ungefähr 4 Jahren. Im November bin ich 4 Jahre eigentlich.
Ja. Also Kompliment, Sie sprechen hervorragend Deutsch. Das ist sehr schön. Jetzt sollten wir den zweiten Teil der Geschichte hören. Bitte.
Okay. Hätten wir mitten im Winter in der bitteren Kälte schlafen müssen und wir hätten nicht einmal Brot zu essen gehabt. Ohne diesen Mann wären wir gestorben, sagte meine Mutter. Jeden Tag Bomben und Raketen, jeden Tag Angriffe und Flugzeuge. Jeden Tag Schrecken, Trauer und Sterben. Wir hörten, dass uns die Menschen in Europa helfen und unterstützen würden. Mein Vater wollte deshalb nach Europa gehen, da es dort keinen Krieg gibt und keinen Diktator. Aber meine Mutter wollte nichts davon wissen. Sie sagte, ich werde meine Heimat niemals verlassen. Meine Erinnerungen, meine Kindheit und mein ganzes Leben. Sie sagte, du weißt nicht, was genau dort passiert. Vielleicht behalten die uns ein Jahr und danach schicken sie uns wieder weg. Und wir müssen ein weiteres Mal ganz von vorne anfangen. Meine Mutter fürchtete sich immer vor der Kindermutter, denn Aisha, die Frau unseres Gastpaars, hatte ihr von ihrem Sohn Abdul erzählt, der von den Soldaten ermordet worden war. Sie hatte vor ihrem ermordeten Sohn einen Schal gestrickt, aber er hat ihn nie getragen. Abdul war umgebracht worden, als er an einer Demonstration teilnahm. Und obwohl sie meistens traurig war und das nie vergessen konnte, lachte Aisha auch viel und sagte, mein Sohn ist gestorben vor das Recht und vor unsere Revolution. Er hat nichts Böses gemacht, sondern er hat nur demonstriert. Und das ist kein Verbrecher. Sie sagte, ich bin äußerst froh, weil mein Sohn immer die Wahrheit gesagt und gemacht hat, was richtig ist. Das Recht ist es, das wir immer unterstützen müssen, egal wer wir sind oder woher wir kommen. Es ging uns gut in dieser freundlichen Familie. Zwischen den Falten dieses warmen Hauses, behutet von den Händen meiner Mutter, die in dieser Zeit Mutter wurde, unter den Augen meines Vaters, der viel Schmerz, Angst und Trauer durchlitt. Denn insgesamt 27 Mitglieder meiner Familie wurden auf die eine oder andere Weise umgebracht, während wir dort lebten. Mit der Zärtlichkeit Aishas und der Großzügigkeit und wurde Farid. Hier wuchs ich also eine Zeit lang heran und ich war oft zusammen mit meinem Bruder, der schon ein halber Mann war. Wenn wir zusammen saßen, erzählte er mir Geschichten aus seiner Schulzeit. Denn dort, wo wir waren, konnte ich nicht zur Schule gehen. Er erzählte mir von seinen Freunden und auch Geschichten über seine Helden. Er sagte zu mir Sätze, die ich niemals vergessen werde. Höre, meine Bruder, um ein Mann zu sein, zählen nicht die Gestalt, die Größe oder die Muskeln. Einen Mann erkennst du an seiner Loyalität und Aufrichtigkeit. Ein wahrer Mann nimmt ein gegebenes Wort nicht zurück. Als er das zu mir sagte, war mein Bruder 18 Jahre alt. Das meiste, das er mir sagte, habe ich nichts verstanden. Aber ich unterbrach ihn nicht, denn er war der Held meiner Kindheit. Deshalb ließ ich ihn sprechen und hörte ihm zu. Aber eines Tages spürte ich wieder diese seltsame Stille in mir. Ich wusste nicht warum und ich wusste nicht was, aber ich wusste, dass etwas Schreckliches passieren würde.
Sie hörten jetzt Mohammed Mahmoud
genau.
Live. Er hat uns ein Lied gesungen aus seiner Heimat.
Genau.
Können wir etwas zum Inhalt dieses Liedes hören?
Eigentlich auf Arabisch gibt es drei Arten von Lieder. Also entweder traurige Lieder oder sehr traurige Lieder oder extrem traurig. Genau, und das Lied eben ging um Liebe. eine Person hat eine, also eine Freundin, eine Frau getroffen und er dachte, dass sie die richtigste, also das richtigste Person in seinem Leben. Und in kurzer Zeit dann hat er gemerkt, dass das das größte Fehler, was er in seinem Leben gemacht hat, dass er sie kennengelernt hat. Genau. Und mit dem Lied meine ich eigentlich gar nicht. Also, das finde ich ein schönes Lied, deswegen habe ich die eben gesungen.
Das klingt sehr schön.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hast du schon in der Heimat viel musiziert?
Genau, also ich habe Gitarrespielen angefangen, als ich 18 gewesen bin. Da habe ich eine Gitarre, beziehungsweise Dekorationsgitarre, das war keine richtige Gitarre. Und die habe ich von meinem Papa erhalten, als Geschenk, Geburtstagsgeschenk. Und dann Paco de Lucia hat mich sehr, sehr interessiert.
Oh.
Und er hat sehr viele krasse Sachen auf die Gitarre gespielt. Und dann habe ich einmal gesagt, der spielt auf dieses Instrument. Aber die Frage ist, wie? Und wie kriegt man das raus? Und mein Papa damals hat ein altes Nokia-Handy, das heißt Panda. Genau. Und der klang sehr oft am Tag, dass ich irgendwann gesucht habe, den Ton von Nokia, wo kommt das? Und dann habe ich so probiert, Anfang an, ne? Ein paar Lieder, und dann habe ich das so rausgefunden. Ups. Und dann habe ich das gespielt, zum ersten Mal. Und dann, als mein Papa das gehört hat, hat er mir schnell so eine sehr gute Gitarre gekauft und dann mich in eine Musikschule angemeldet. Genau, und da war ich sehr kurze Zeit, leider. Weil nebenbei, es gab so eine große Bank von Syrien und das wurde so bombardiert, genau. Und seitdem durfte ich leider nicht in die Musikschule wieder gehen.
Also die Musikschule war nicht getroffen, das Gebäude war nicht getroffen worden,
die ist nicht getroffen,
aber einfach aus nebendran. Angst um deine
genau.
Gesundheit
und um meinem Leben,
dein Leben
so,
durftest du da nicht
genau,
mehr
genau, von meinem Papa, von ja. meinem Papa Seite, mhm. genau. Das war eigentlich schöne Zeit, aber war sehr kurz. Aber trotzdem habe ich die Grundlagen von der Gitarre rausgekriegt. Also dann habe ich mir weiter selbst
beigebracht. Autodidaktisch,
genau.
sagen wir.
Genau, habe ich Musikvideos so von YouTube gehört, also gesehen und dann Musik sehr viel gehört. Und dann seitdem spiele ich alleine. Habe ich so angefangen auch.
Mhm. Genau. Ja. Also für Sie am Radio, Mohammed ist auch einer der Flüchtlinge,
genau.
Der zu diesem Programm gehört, warum wir hier sind und mit den anderen zusammen auftritt. Wir werden nachher, werden wir von Christine Tauch noch mehr dazu hören. Aber jetzt vielleicht bitte zum letzten Teil der Geschichte, die ja sehr bewegend ist, erschütternd ist.
Später an diesem Tag fragte Farid: Ich muss ein paar wichtige Sachen kaufen und fahre deshalb zum Markt. Möchte jemand mit mir fahren? Ich rief ganz aufgeregt, denn ich wollte einmal heraus und andere Menschen sehen. Ja, ich komme mit. Und er antwortete: Ja, komm, mein Junge. Wir gingen zusammen zum Markt. Und da wusste ich noch nicht, dass dies das letzte Mal sein sollte, dass ich die schönsten und liebevollsten Menschen in meinem Leben sehen würde. Denn nachdem wir gegangen waren, kam ein Flugzeug und bombardierte Farids Haus. Meine Eltern, mein geliebter Bruder, Farids Frau Aisha. Sie alle kamen in den Träumen um. Ich kann nicht beschreiben, was ich gefühlt habe. Ich habe keine Worte. Dieses Entsetzen, das Ausmaß meines schrecklichen Verlusts zu beschreiben. Wir beide, Farid und ich, brauchte lange, bis wir unserem Schmerz einigermaßen beherrschen konnten. Danach traf Farid die Entscheidung, nach Europa zu fliehen, denn er hatte erkannt, dass wir in Syrien nicht mehr sicher leben können. Deshalb kamen wir nach Deutschland. Unser Fluchtweg führte durch die Türkei und Griechenland. Die Menschen in Deutschland unterstützen und halfen uns. Nicht alle natürlich, weil es hier auch Leute gibt, die keine Flüchtlinge wollen. Inzwischen wohne ich mit Farid in Wiesbaden. Ich nenne ihn Vater und wir sind eine Familie. Wir sind alles, was von unseren beiden Familien übrig geblieben ist. Wir sind zufrieden miteinander, auch wenn wir unsere Familien und alles, was wir in Syrien erlebt haben, natürlich nie vergessen können. Aber das Leben muss weitergehen. Ich denke immer an Syrien und nicht nur an meine Familie, denn sie gibt es nicht mehr, sondern an alle Familien, die noch dort leben. Ich hoffe, dass die Diktator dort einmal vorbei sein wird, dass Al-Assad und seine Regierung hinweg werden, damit wir zurückkehren können, um unser Land, das schon so lange leidet, wieder aufzubauen.
Christine, diese Lesung hast du ja nun schon mehrfach gehört. Und ist es immer so verlaufen wie heute hier im Studio?
Ja, also die Geschichte, die jetzt gerade gehört wurde, erstmal lieben Gruß an das Publikum. Ich hoffe, dass es nicht zu traurig gemacht hat am anderen Ende. Das Einzige, was halt der Unterschied ist, wenn wir Lesungen haben und den direkten Kontakt mit dem Publikum, dann können wir natürlich diese Trauer viel besser auffangen. Das geht hier im Radio nicht. Und wir lesen die Geschichte, oder Turki liest die Geschichte auch nicht immer bis ganz zum Ende, was ja der traurigste Teil am Ende noch ist. Aber wir haben jetzt halt aus dieser Geschichte drei Teile rausgenommen. Das war auch nicht die komplette Geschichte. Also wie gesagt, nochmal einen schönen Gruß von uns allen. Wir hoffen, dass das so verdaubar ist. Es sind natürlich alle Geschichten in diesem Buch unterschiedlich. Die eine ist weniger, die andere ist mehr traurig. Und wir haben jetzt eine von den sehr traurigen hier ausgewählt.
Ich habe auch so verstanden, dass es nicht alles Prosatexte sind, sondern es sind auch Gedichte darunter. Ist das richtig?
Nein, Gedichte haben wir gar nicht in dem Buch. Also wir haben ein Rezept mit drin in einer Geschichte, aber es war von Anfang an, also das Projekt, das dem Buch voranging, hieß Storytelling for Change. Und da ging es darum, dass die Menschen, die zu uns geflüchtet sind, gekommen sind, um 2015 eine Chance haben, ihre Geschichte auf professionelle Art und Weise zu erzählen. Und da ist zwar auch ein Text dabei, der jetzt kein autobiografischer Text ist, und noch eine andere Geschichte, die fiktional geschrieben ist, aber es sind alles Geschichten, keine Gedichte.
Professionelle Unterstützung, heißt das auch, dass da Psychologen beteiligt waren?
Nein, die hätte ich nur im Notfall, wenn man das so nennen will, dazu geholt. Ich selbst bin Diplompädagogin, habe auch mit traumatisierten Menschen bereits gearbeitet und habe jetzt für dieses Projekt keine Psychologen extra direkt von Anfang an dazu geholt. Das hätte ich nur getan, wenn sich das ergeben hätte, wenn es nötig gewesen wäre, aus irgendwelchen Gründen.
Naja, denn diese Geschichten sind ja doch sehr berührend, sehr ergreifend, wie wir hier eben gerade im Studio auch wieder feststellen konnten. Aber nun einmal zurück zu Masterpiece. Das Wort allein schon ist ja eigentlich doppeldeutig, wenn man es hört, nicht wenn man es liest, dann weiß man, was gemeint ist. Mhm. Masterpiece, ja, könnte ein Meisterwerk sein. Zurzeit sind im Städel Meisterwerke von Van Gogh ausgestellt, aber ihr meint etwas anderes, nämlich?
Genau, wir schreiben Peace mit EA, also Meisterfrieden. Trotzdem kann man das Wort Meisterschaft ja ruhig mit hineinnehmen, in dem Sinne, dass Frieden zu schaffen wohl die höchste Form menschlicher Meisterschaft ist. Ich glaube nicht, dass ich das in meinem Leben noch erlebe, dass auf der ganzen Welt Frieden ist. Ja, aber dahin zu gelangen und es an gewissen Orten zu schaffen, ist schon auch eine Meisterschaft. Ja.
Ich habe gelesen, dass du deinem Crowdfunding-Projekt ein Zitat von Albert Einstein vorangestellt hast, nämlich: Frieden kann man nicht durch Zwang erhalten. Wir erreichen ihn nur durch Verständnis. Vielleicht erzählst du uns jetzt etwas in dem Zusammenhang über eure Arbeit bei Masterpiece. Was ist Masterpiece überhaupt?
Ja, wo soll ich anfangen? Also Masterpiece ist ein globales Netzwerk, das in über 40 Ländern der Welt sogenannte Graswurzelbewegungen miteinander verbindet. Es ist entstanden aus einem Projekt. 2011 haben sich ein Holländer, Ilko van der Linde heißt er, und ein Ägypter, Mohammed Helmi, zusammengetan und wollten eigentlich am Fuße der Pyramiden ein Konzert durchführen. Und zu diesem Konzert haben sie ganz viele Freiwillige eingeladen, die mithelfen. Und das Besondere war, man konnte die Tickets nicht kaufen. Also das Konzert hat nicht so stattgefunden, muss ich noch dazu sagen. Es war nicht an den Pyramiden, sondern dann in verschiedenen Teilen der Welt und hauptsächlich in Holland. Aber diese Tickets konnte man nicht kaufen. Man konnte sie nur erwerben, indem man in dem Land, aus dem man kommt, in der Gemeinde, in der man wohnt, etwas freiwillig gemacht hat, was dem Frieden dient oder der Friedensbildung dient. Also konnte ich nur durch gute Taten, quasi durch die Nutzung meines Talentes, zu diesem Konzert kommen. Und so sind 2014 diese Clubs entstanden. Also 2014 gab es dann schon über 40 Clubs, die haben sich seit 2011 entwickelt. 2014 ist Masterpiece quasi ein internationales Netzwerk geworden.
Also 2011, das ist ja das Stichjahr für den arabischen Frühling.
Genau,
praktisch,
das, ne? War genau zu der Zeit, als auch in Ägypten
und die
Menschen auf die Straßen gingen.
Und deswegen sollte am Fuße der Pyramiden dieses Konzert gegeben werden.
Was leider nicht so stattfinden konnte, ja.
Nochmal genauer für unser Publikum am Radio. Wie unterscheidet sich eine Graswurzelbewegung von anderen Einrichtungen, anderen Organisationen, die ebenfalls Frieden schaffen wollen?
Ja, also für uns ist es so, wir haben ja hier den Masterpiece Wiesbaden Club gegründet und Graswurzel heißt ja erstmal, dass es von unten heraus etwas wächst und nicht von oben vorgegeben ist. Und wir haben auch von der Zentrale in den Niederlanden keine Strukturen, also keine festen Strukturen, die wir befolgen müssen. Wir haben zwar eine Lizenz auch mit der Zentrale, in denen wir bestimmte Richtlinien verfolgen müssen, wie zum Beispiel, dass wir keine Partnerschaften mit Waffenhändlern eingehen. Also solche Dinge, die natürlich dem Frieden entgegenstehen. Ja, das dürfen wir nicht machen. Wir sollten eine gewisse Anzahl von Veranstaltungen im Jahr durchführen. Aber was und wie, das bleibt jedem Club-Leader vor Ort selbst überlassen. Und es gibt auch keine festen Vereinsmitgliedschaften oder bestimmte Themen, die man unbedingt, oder eine Satzung, in der man Dinge festgelegt hat, die unbedingt geschehen müssen.
Also ich habe unter dem Stichwort Masterpiece gefunden, dass Masterpiece hat, auf der Welt gibt es 7 Milliarden Talente. Und Masterpiece will diese mobilisieren und inspirieren, um die Talente miteinander zu verknüpfen für eine nachhaltige Zukunft. Mhm. In dem Sinne, ja. Das sind ja unglaublich hohe Ideale, die ihr euch da gestellt habt. Ja. Viel Erfolg kann man da nur wünschen und hoffen, dass zumindest Teile davon verwirklicht werden können. Und seit wann genau gibt es diese Gruppe hier in Wiesbaden?
Ja, danke. Vielleicht nochmal zu den 7 Millionen Talenten anstatt Probleme.
Milliarden,
also
Entschuldigung.
Ja, wir wollen die Menschen nicht als Probleme sehen. Und das ist auch Teil dieser Vision von Masterpiece, nämlich Positivismus. Ja, also wir wollen positiv, proaktiv tätig sein. Das unterscheidet uns auch von anderen Friedensorganisationen, wie zum Beispiel Amnesty International, die sicherlich auch positiv, proaktiv Dinge tun, aber auch sehr, sehr fokussiert sind auf politische Geschehnisse. Ich sage jetzt aber nicht, dass das eine oder andere ist besser, sondern ich glaube, wir brauchen ja unbedingt viele unterschiedliche Friedensaktivisten. Wir brauchen ja die, in allen Lebensbereichen brauchen wir die Forscher, wir brauchen die Aktiven, wir brauchen die Künstler, wir brauchen diejenigen, die noch mal recherchieren, und die Historiker und die sich mit den Gefolterten beschäftigen und so weiter und so fort. Unser Teil ist halt eher, dieses künstlerisch kreative Menschen auf eine positive Art zusammenzubringen. Auch weniger Demonstrationen oder Ähnliches, ja, sondern wirklich das, was Kreatives erschaffen, das Miteinander gemeinsam etwas, aha, tun. Und in Wiesbaden haben wir uns 2017 getroffen. Seit Mai 2017 gibt es Masterpiece Wiesbaden. Wir haben zu fünft gegründet. Also ich habe das Ganze angeregt und hatte Bledion Vladi, Omaima Algrich, Deborah Levy und Adita Arifai mit dabei. Und man hört schon an den Namen, das ist also eine bunte Mischung aus Menschen auch aus verschiedenen Ländern. Und unser gemeinsamer Ansatz war, wir wollten etwas tun, um das Bild der Geflüchteten, die gerade um 2015 rum gekommen sind, positiv zu verstärken in der Gesellschaft und um das interkulturelle Miteinander zu verbessern.
Mhm. Naja, das sieht man ja hier an diesem Projekt, warum wir hier sind, dass da eben vorhandene Talente entsprechend auch gefördert werden und auch gehört werden, wie wir hier gerade an unseren beiden Beispielen bei Türki und bei Mohammed hören konnten. Ja.
Genau.
Ich überlege mir natürlich jetzt gerade, wie könnte ich mich bei euch einbringen? Was würdet ihr von mir erwarten?
Ja, also wir haben da erstmal gar keine Erwartungen. Dass wir jetzt dieses Storytelling for Change gemacht haben, kommt halt aus meinem Hintergrund her, weil ich eine Drehbuchausbildung habe, weil ich seit 10 Jahren selbst schreibe und ich bin halt auch Diplompädagogin, also es passte alles. So dieses Literarische ist halt eher meins. Aber jeder, der bei Masterpiece mitmachen kann, möchte, kann auch selbst was vorschlagen. Wir haben ja ganz klein angefangen. Wir haben uns zusammengesetzt und haben Texte und Teeveranstaltungen gemacht. Also Tee zusammengetrunken, Texte gelesen, um Deutsch zu lernen miteinander. Dann haben wir mal das Rheinufer gesäubert in Biebrich zusammen mit lokalen Einheimischen und geflüchteten Menschen. Und dieses Storytelling for Change war das erste, was so in eine bestimmte Richtung ging, nämlich Literatur.
Wo kann man dieses Buch nun erwerben? Wo und wie?
Ja, also einmal haben wir einen eigenen Online-Shop gegründet. Das ist auch aus einer Masterpiece-Aktion entstanden, das Crowdfunding, was du eben schon angesprochen hast. Da haben wir auch das Buch dann schon angeboten und sehr erfolgreich 10.000 Euro bekommen. Deswegen gibt es auch unseren Online-Shop unter www.thestorystore.de kann man dieses Buch ganz einfach erwerben. Es geht aber auch zu unseren Lesungen zu kommen, da haben wir immer Bücher dabei. Und die dritte Möglichkeit, wir haben einige inhabergeführte Geschäfte, mit denen wir kooperieren, wo die Bücher dann auch bereit liegen. Im Moment sind das aber nur 2 in Wiesbaden, das Stadtstück und die Bücherei oder Buchhandlung Erlesen. Mhm. Im Dichterviertel.
Ah ja, danke. Wann und wo habt ihr eure nächste Lesung?
Die nächste Lesung, also in diesem Jahr haben wir noch 2, das ist am 12. November im Schlachthof. Es wird eine sehr lange Lesung, da haben wir fast 2 Stunden nur für unsere, warum wir hier sind, Lesung mit musikalischer Begleitung von Mohammed Mahmoud. Von 18 bis 20 Uhr ist im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema Trauma. Und dann haben wir nochmal eine kleine Lesung im Rahmen der Gala der Stillen Helden in Bad Schwalbach am 14.11. auch abends. Da haben wir um 21 Uhr unseren Auftritt.
Und unser Musiker, wie kann das Publikum den erreichen?
Da konnte man mich entweder per Instagram finden. Die lautet jan.mhd.59. Das Lied würde ich an meinen Freunden Varad schenken.
مجنون عليك ناطر قلبك على نار عم بشتاق لك يا حياتي ليل نهار يا ريتك مقابلي غني لك وتغني لي غيابك شوفي بحالي شو صار مجنون 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 بهالعيون لولاك يا حياتي ما بكون مجنون 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 بهالعيون لولاك يا حياتي ما بكون Thank you.
möchte jetzt nochmal zu unserem Autor zurückkommen. Können Sie nach Syrien reisen, um Ihre Familie zu besuchen?
Nein, ich kann nicht. Ich bin politisch verfolgt und kann gar nicht nach
Syrien. Das geht gar nicht.
Ja, wenn ich hingehe, ich kann hingehen, aber ja, im Gefängnis bleiben.
Das sind schreckliche Gedanken.
Genau, die Situation ist schlimmer, als was man sich vorstellen konnte. Weil ich werde über mich persönlich sprechen. Ich bin gar nicht verfolgt. Aber ich bin geflüchtet, weil ich dort einfach nicht mehr leben konnte. Weil ich irgendwie mit einer Seite gegen den anderen kämpfen musste. Und da wollte ich niemanden umbringen oder so. Das einfach gehört keine Menschlichkeit. Das ist einfach nicht menschlich, was man dort machen konnte. Weil die Leute sich einfach dran gewöhnen, Leute umzubringen. Wenn sie kein Blut mehr sehen, dann können sie einfach gar nicht mehr schlafen. Das ist einfach Krankheit, also Psychologie-Krankheiten geworden. So ist das leider geworden in Syrien. Deswegen mussten wir eigentlich unser Studium abbrechen, leider. Und was hier eigentlich gar nicht anerkannt wird. Mhm. Aber trotzdem muss man irgendwie weiterkommen, muss man immer versuchen und ein Ziel zwischen den Augen setzen und dann hinlaufen.
Mhm. Also ich habe ersten Tag Revolution, habe mein Studium abgebrochen, bin...
Was für ein Studium war das?
Architektur. Aha. Und dann bin nach meiner Stadt, ich komme aus Idlib, wo jetzt viel los gibt, also letzte Gebiet, wo Freiheit-Armee gibt, letzte Gebiet, wo Frieden gibt, also außer, sage ich ja, Flugzeuge, Bombe jeden Tag, das schon bestimmt. Und ja, deswegen habe ich, also ich sage so, in Syrien jetzt kann man nicht mehr atmen.
Genau.
Ganz genau.
Das stimme ich dir zu. Die leben einfach, weil die leben einfach.
Die existieren nur noch.
Ne? Genau, die atmen nur, die essen und schlafen.
Ohne Recht, ohne nichts. Ja.
Eine grauenhafte Vorstellung.
Ich werde mich auch sehr freuen, wenn ich meine Eltern wieder sehen dürfte oder sehen konnte, am wenigsten. Nicht so immer per WhatsApp, Videochat. Na, das bringt uns einfach nicht. Die Gefühle kriegt man nicht. Da möchte man einfach Fleisch anfassen, seine Mutter. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, die hat uns 21 Jahre sozusagen erzogen. Und dann sind wir einfach weg, da konnten wir nichts mehr zurückgeben. Ohne unsere Zärtlichkeit, was in unserem Herz noch leider bleibt. Und man traut sich auch nicht, seiner Mutter zu sagen, dass er sie vermisst, weil es sein kann, dass sie traurig wird. Und dann, man kann sie nicht mehr umarmen, deswegen...
Ja... Da bleibt mir eigentlich fast die Sprache weg. Wollen wir aber zum Abschluss dann noch ein paar Angaben machen zu unseren nächsten Veranstaltungen von Amnesty. Wir treffen uns am zweiten Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Amnesty-Büro Wiesbaden, Wallramstraße 16a im Gemeinschaftszentrum Alte Gewerbeschule im ersten Stock. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, den 13. November statt. Sie erreichen uns aber auch jederzeit über E-Mail info@amnesty-wiesbaden.de. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de, Gruppe 1541. Natürlich können Sie sich auch jederzeit über die Verhältnisse in Syrien informieren, wenn Sie www.amnesty.de anklicken. Dann werden Sie gleich als erstes einige schlimme Nachrichten aus dieser Region lesen müssen. Wir möchten es aber nicht versäumen, auf unsere nächsten Veranstaltungen in Wiesbaden hinzuweisen. Im Rahmen des X-Ground-Festivals unterstützen wir den Film Raubzug in Amazonien. Der Film berichtet vom Amtsantritt Bolsonaros sowie aus indigenen Gebieten, die jetzt verstärkt von illegalen Holzfällern und Landräubern heimgesucht werden. Außerdem erzählt er vom Megastaudamm Belo Monte und von Goldsuchern, auf deren Gebiet ein kanadischer Konzern die größte Goldmine Brasiliens errichten will. Dieser Film wird am Mittwoch, dem 20.11.2019 um 18 Uhr in der Krypta der Marktkirche in Wiesbaden gegenüber vom Caligari Kino gezeigt. Im Anschluss gibt es eine Diskussionsrunde mit dem Filmemacher Wolfgang Kunert, ehemaliger Korrespondent für die Frankfurter Rundschau, Stuttgarter Zeitung und Berliner Zeitung in Brasilien. Es verabschieden sich von Ihnen heute Gisela Sauerwein,
Christine Tauch, liebe Grüße an alle Masterpiecer.
Tokel Youssef, liebe Grüße an meine Frau vor allem und mein Onkel, meine alle Cousine, die in Deutschland sind. Also.
Ute Helvi in der Technik.
Mohammed Mahmoud, betschekkar ahli, ala hatterwai, barakallah fikum, Allah yahfadkum. Und ich tachna lkum kteer, inshallah, man schuf badna bi akra boqet. Da habe ich meine Eltern begrüßt, mein Bruder Mahmoud, Zainab, meine Schwester, Mama und Baba. Allah khalili yakum.